Ihr vielleicht habt ihr es ja noch im Ohr. Dieser erste Auferstehungsmorgen, der hatte nichts von Sonnenaufgangsromantik oder so einem sanften Frühlingserwachen. Wenn man jetzt rausguckt, kann man jeden Tag sehen, wie die Blätter ein paar Millimeter weiter wachsen. Wenn man sich so diesen Morgen vorstellt, das Licht kommt. Matthäus beschreibt es anders. Dieser erste Auferstehungsmorgen war nicht ruhig und nicht beschaulich, der war laut, der war erschütternd, der war in gleißendes Licht gehüllt. Sabine hat uns diesen Text vorgelesen und bei Matthäus fällt auf, dass er manche Dinge beschreibt von diesem Morgen der Auferstehung, die die anderen Evangelisten so nicht haben. Zum Beispiel geht er am weitesten zurück in die Nacht. Es war noch finster, als Maria Magdalena und Maria, die Frau des Kleopas, am Grab ankamen. Es war gerade an der Schwelle des neuen Tages. Weil sie so sehr das Verlangen hatten, noch einen letzten Liebesdienst Jesus zu tun. Deshalb konnten sie zu Hause nicht bleiben. Der Sabbat war für sie richtig anstrengend. Sie durften nicht ans Grab. Und noch schliefen die Wachen sanft vor dem Grab. Und auch das erzählt nur Matthäus. Das ist doch interessant, dass offensichtlich im Gegensatz zu den Jüngern und den Frauen, die Jesus folgten, die Priester und Pharisäer nicht vergessen hatten, dass Jesus sagte, ich werde sterben und am dritten Tage auferstehen. Und dann haben die Priester und Pharisäer den Pilatus gedrängt, bitte stell Wachen auf vor dem Grab. Du weißt doch, der hat davon geredet, aufzuerstehen. Das ist alles Quatsch, aber einfach mal nur so aus Vorsicht. Man weiß ja nie. Ist doch interessant, was die Priester und Pharisäer den Jüngern zutrauten nach diesem Desaster von Karfreitag. Dachten die ehrlich, die Jünger seien so stark, dass sie nach dieser emotionalen, völlig sie ergreifenden Niederlage noch so ein Ding landen und den Leichnam stehlen? Oder ahnten sie, befürchteten sie, dass an der Ankündigung Jesu doch mehr dran war? Pilatus jedenfalls gab diesem Drängen nach und er ging auf Nummer sicher, indem er diesen Grabstein versiegelte. Das war jetzt wirklich definitiv das, was ein Mensch machen kann. Jetzt ist nichts mehr möglich. Das Siegel des mächtigen Pilatus auf dem Stein. Keine Auferstehung, vergiss es, geht nicht. Sein Siegel ist ja da drauf. Die Frauen, sie kommen also in der Dunkelheit noch zum Grab und plötzlich erbebt die Erde. Matthäus sagt, das ist ein großes Erdbeben gewesen. Also nicht so ein bisschen so ein Vibrieren, sondern es war schon richtig heftig. Und ein Engel erscheint, umgeben von einem gleißenden Licht. Und er kümmert sich herzlich wenig um das Siegel des Pilatus, rollt den Stein weg und setzt sich obendrauf. Stellt euch das mal bildlich vor. Was für ein Bild. Als ob Gott lächelt und sagt, ihr Menschen mit eurer Macht, wo ihr euer Siegel drauf macht, wo ihr sagt, das ist top sicher, hier geht's nicht weiter. Ich als Mensch habe gesprochen, ich lache darüber. Ich rolle den Stein weg. Ich mache den Weg frei. Der Engel auf dem Stein. Fantastisch. Ich finde es ein so sprechendes Bild. Und jetzt sind auch die Wachen aus dem Schlaf aufgeschreckt. Und sie sahen das alles und sie fielen gleich wieder um. Die Herrlichkeit Gottes hat ihnen die Füße weggezogen. Und nach diesem äußeren Erdbeben haben sie ein inneres erlebt. Die Frauen, natürlich, die gerieten auch in Panik. Die standen auch da und wussten nicht, was geschieht. Aber sie blieben stehen. Das ist interessant, oder? Wer umgefallen ist, das waren die, die nicht wussten, dass Gott mächtig ist. Und stehen geblieben sind diese Frauen, die anderthalb Tage zuvor unter dem Kreuz stehen geblieben sind und mit Jesus ausgeharrt haben, als alle anderen sich aus dem Staub gemacht haben. Das waren diese Frauen, die mit am Grab standen, als der Leichnam Jesu hineingelegt wurde. Das waren die Frauen, die, wo alle anderen Schiss hatten, bei Jesus blieben. Und dann dürfen sie die Zeugen, die ersten Zeugen der Auferstehung werden. Natürlich noch ohne Jesus zu sehen. Aber dieser Engel, der spricht dieselben Worte aus, wie einstmals der Engel den Hirten auf den Feldern Bethlehems: Fürchtet euch nicht. Und dann geht es weiter: Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und noch etwas berichtet nur Matthäus. In dem Moment, als Jesus starb, also schon Karfreitag, bebte auch die Erde. Und Gräber wurden aufgetan. Und viele der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie erschienen den Menschen in der heiligen Stadt. Der Tod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung haben dem Tod die Macht entrissen. Der Auferstehung Jesu jetzt am Ostermorgen folgt eins zwangsläufig nach: die Auferstehung aller derer, die an Jesus glauben. Was ist das für eine Hoffnung, für eine Gewissheit, die wir haben? Matthäus beschreibt das so gewaltig. Wahrscheinlich hat er Ahnung von Kosmologie oder sowas, hat er gesagt. Das ist wie ein Einschlag eines Meteoriten auf der Erde. Da ruppelt es und da gibt es einen Krater und da ist mächtig viel Veränderung. Da wird alles umgestürzt und er versucht, diesen Krater irgendwie in menschliche Worte zu fassen. Es ist so, als ob er sagt: Schaut doch mal her, dieser Morgen der Auferstehung, der ist doch weit mehr als ein neues Eingreifen Gottes, als ob Gott noch einmal ein Rädchen in der Geschichte bewegt. Das ist weit mehr, als dass Gott sagt: Och Mann, ihr habt die Hoffnung verloren, ich will sie ein bisschen aufpolieren, ich will euch ein bisschen mehr Hoffnung geben. Es ist geradezu, dass Gott eine neue Realität setzt. Der Tod hat seine Macht verloren. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Das können wir gar nicht denken. Aber Gott hat es getan. Eine neue Realität. Ihr Lieben, dazu könnten wir eigentlich nur laut Amen sagen, oder? Das müsste man nochmal wiederholen. Das war noch nicht laut genug. Wir üben das noch, okay. Wir feiern diese Auferstehung, wir feiern diesen Sieg über den Tod. Es ist für uns die größte Zäsur der Geschichte. Diese Auferstehung teilt die Geschichte der Menschheit in ein Vor- und ein Nachher. Nur wenn wir das Menschen erzählen, die nicht gläubig sind, dann ernten wir wahrscheinlich großes Kopfschütteln. Manche sagen: Wie kann man, ehrlich gesagt, Auferstehung von den Toten, wie kann man das im 21. Jahrhundert noch glauben? Jetzt, wo wir die Dinge doch wissen, wo wir so viel erlebt haben in den letzten Jahrhunderten, der menschliche Verstand alles durchdringt, wie kann man glauben, dass es eine Auferstehung gibt? Zeig mir doch jemanden, der auferstanden ist. Und dann ist es ein ganz leichter Schritt zu meinen, die Menschen damals zu Zeiten der Bibel, die haben sowieso alles geglaubt, was man ihnen erzählt hat. Die waren sowieso ein bisschen naiv. Die hatten ja noch nicht die Möglichkeiten wie auch heute. Kein Wunder, dass die von Auferstehung schreiben. Ihr Lieben, die Leute damals waren weder naiv noch ungebildet. Der normale Grieche, der damals lebte, der war total davon überzeugt: Mein Körper ist nur das Gefängnis für meine Seele. Wenn ich endlich tot bin, ist meine Seele frei. Und der Gedanke, Auferstehung heißt, die Seele kommt in den Körper und es beginnt das Leben wieder, es wird neues Leben geschenkt. Das war unerträglich für den. Für den normalen Griechen war Auferstehung unerträglich. Er wollte ja gerade weg von seinem Körper. Und Jesus ist leiblich auferstanden. Und die Römer dachten sich auch: Meine Güte, sind die durchgeknallt. Was für ein Blödsinn, Auferstehung, ehrlich. Und selbst die Jünger Jesu hatten ihre Not damit. Klar, als frommer Jude glaubt man, dass am Ende der Zeit, wenn das Reich Gottes in Herrlichkeit kommt, dass dann die Toten auferstehen. Am Ende der Zeit, irgendwann einmal. Aber dass sie nun selber in der Zeit Zeugen einer Auferstehung Jesu werden sollten, das konnten sie nicht glauben. Wahrscheinlich hatten sie auch vorher bei Lazarus und Jairus nicht ganz aufgepasst. Aber das nagte auch an ihnen. Ihr Lieben, wenn die Leute damals naiv wären oder gutgläubig oder sonst was, diese Botschaft der Auferstehung, die wäre ganz schnell versandet. Die hätte es nicht überdauert. Und niemals hätte irgendwer sein Leben dafür riskiert, für einen Jesus, der nicht auferstanden war. Timothy Keller hat mal gesagt, und das finde ich total treffend, der Glaube an die Auferstehung macht das Christentum zur irritierendsten Religion der Welt. Die irritierendste Religion. Kehren wir zu unserem Text zurück. Diese beiden Frauen, natürlich hatten die auch ihre Mühe, den Ereignissen zu folgen und das mit der Auferstehung irgendwie zu begreifen. Matthäus schreibt, sie gingen mit Furcht und großer Freude weiter. Eigentümliche Zerrissenheit, oder? Diese Furcht war noch da. Was ist, wenn alles das, was wir noch gar nicht einordnen können, sich als Trugschluss erweisen würde? Was wäre, wenn die Angst am Ende ist, dass alles nur eine Täuschung doch gewinnen würde? Was wäre, wenn das Eis, auf das wir uns gerade trauen zu gehen, uns nicht tragen würde? Furcht. Und auf der anderen Seite eine Freude, die wächst. Eine Freude, die man kaum beschreiben kann. Das Unbegreifliche, es gibt wieder Hoffnung nach Karfreitag. Es gibt wieder Hoffnung. Vielleicht können wir uns gar nicht vorstellen, der Karsamstag ist der finsterste Tag der Weltgeschichte. Gott war tot, Gottes Sohn. Da gab es nichts mehr, keine Hoffnung mehr. Jedenfalls für die, die alle Hoffnung auf Jesus gesetzt haben. Die erwartet haben, dass Gottes Reich kommt. Und dann plötzlich schwenkt das Ganze um. Jetzt lebt er. Mach mal so einen Weg mit. Das war es ja, was sie nicht nachvollziehen konnten, obwohl Jesus davon gesprochen hat, ich werde sterben und auferstehen. Und das liegt so eng beieinander, das schafft die menschliche Seele nicht. Wie ist es aber möglich, doch darauf zu vertrauen? Wie ist es möglich, mit diesem überraschenden Karfreitag das Ende aller Hoffnung, Karsamstag diese Finsternis, Ostersonntag das Licht ist wieder da. Wie ist es möglich, damit umzugehen? Bei den Frauen saßen Enttäuschung, Schmerz und Schuldgefühle sehr tief. Was hatten sie alles mit Jesus erlebt? Sie selbst waren gepackt von Jesu Botschaft, von dem Hereinbrechen Reich Gottes. Sie haben erlebt, wofür Jesu Herz brannte. Sie haben erlebt, wie die Herrlichkeit Gottes in das Leben einfacher Menschen hineinbrach. Lahme konnten gehen, blinde sehen, Aussätzige wurden rein, Dämonen mussten weichen, Leben wurde heil, nicht heute einmal und in 3 Jahren wieder einmal, Tag für Tag. Sie waren dabei, als Jesus die Tochter des Jairus vom Tod erweckte oder den gemeinsamen Freund Lazarus. Sie waren überzeugt, Jesus ist der von Gott versprochene Retter. Und dann Karfreitag. Alles auf Null. Und die Frage ist, Gott, was haben wir hier nicht verstanden? Was hast vielleicht auch du nicht verstanden? Dieses Reich Gottes sollte kommen und nicht abgewürgt werden. Warum hast du das zugelassen? Warum hast du nicht eingegriffen? Warum hast du geschwiegen? Vielleicht haben sie sich noch erinnert an die Worte von Jesus am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, das sind Fragen, die wir auch kennen. Enttäuschung, tiefe Enttäuschung. Wo bist du, Gott? Und ebenso ein tiefer Schmerz. Denn Jesus war für sie ja nicht nur ein begnadeter Prediger und ein großer Wundertäter. Er war der Mensch, dem sie mit allen Fasern ihres Herzens vertraut haben. Von der Maria Magdalena heißt es, Jesus hat 7 Dämonen aus ihr hinausgeworfen. Die Frau hat begonnen zu leben, als Jesus in ihr Leben trat. Und nun war er weg. Nun war alles abgerissen. Nun war alles plötzlich wieder unsicher. Schmerzhaft der Verlust. Und die Schuldgefühle vielleicht eher bei den Jüngern. Ist euch aufgefallen, dass die Jünger bei Matthäus völlig von der Bildfläche verschwunden sind? Die scheinen sich abgemeldet zu haben. Die haben wahrscheinlich zu Hause gesessen und die Türen und Fenster verrammelt und sind mittelmäßig bis stark im Selbstmitleid ertrunken. Sie hatten Jesus verlassen, und zwar in der Stunde am Kreuz, als Jesus es am meisten gebraucht hatte. Und nun war er tot, sie konnten es nicht korrigieren. Dieser Verrat blieb. Und das war eine Mauer zwischen ihnen und Gott. Und dann kamen die Frauen und sagten, Jesus lebt. Und mal angenommen, sie hätten gesagt, ja, gute Botschaft. Die zweite Frage wäre gewesen, und jetzt? Wie können wir Jesus jemals wieder unter die Augen treten? Wie kann diese Beziehung, die wir so schmählich zerbrochen haben, wieder heil werden? Matthäus berichtet, die Jünger haben Jesus tatsächlich erst in Galiläa auf dem Berg gesehen. Und dann schreibt er, als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Nicht, ob das wirklich Jesus war, der jetzt vor ihnen stand, sondern sie waren immer noch unsicher, wie und ob der Weg mit Jesus für sie weitergehen könnte. Sie zweifelten noch daran. Schuldgefühle. Enttäuschung, Schmerz und Schuldgefühle, auf diesem Hintergrund haben die Menschen damals diese Auferstehungsbotschaft gehört. Etwas, was uns auch vertraut ist, diese Empfindung. Die Enttäuschung, Gott, wo bist du geblieben, als ich dich brauchte? Warum redest du dich, wenn ich so sehr deinen Rat brauche? Warum heilst du nicht, obwohl es eine Steilvorlage für dich wäre? Warum ändert sich nichts, obwohl ich schon so lange mit dir unterwegs bin? Und ich will doch, dass Dinge in den Fluss kommen. Vielleicht ein Schmerz, der geblieben ist, obwohl man mit Jesus läuft. Alte Wunden, die immer noch nicht geheilt sind. Ängste und Niederlagen, die immer noch gefangen halten. Fragen, die immer noch keine Antwort finden. Und diese Schuldgefühle, Mensch, so lange bin ich mit Jesus jetzt unterwegs und immer an derselben Stelle komme ich ins Schleudern und fall auf die Nase. Das kann doch nicht wahr sein. Bin ich all die Jahre nicht einen Schritt weitergekommen? Was ist denn nur los? Enttäuschung, Schmerz und Schuldgefühle. Oder in dem Bild, der Stein ist noch vorm Grab. Vielleicht hörst du auf diesem Hintergrund auch heute diese Botschaft der Auferstehung Jesu. Vielleicht geht es dir ganz ähnlich wie diesen Frauen. Neben der Freude, die da ist, ist auch immer noch Furcht, Unsicherheit. Vielleicht manchmal so eine Widerborstlichkeit im Herzen. Und es fällt dir einfach schwer, auf das zu vertrauen, was Auferstehung bedeutet. Dass nämlich Jesus zu dir sagt, ich bin für dich nicht nur gestorben, ich bin für dich auferstanden. Ich bin für dich auferstanden, weil du nun nicht mehr in irgendwelcher Scham, in Selbstanklage versinken brauchst, denn ich lebe und mit mir ist alles neu geworden. Wenn du vor einem Scherbenhaufen stehst, Jesus kann ihn abräumen. Er kann daraus etwas machen. Er kann dein Leben wieder heil werden lassen, denn er lebt. Er war zerschlagen und er lebt. Er ist der Meister daran, mit Zerbrochenem umzugehen und es ins Leben zu führen. Wenn du in verfahrenen Situationen steckst, wenn du Gewohnheiten nicht loswerden kannst oder dieses Bedürfnis, alles zu kontrollieren oder die Lasten deiner Vergangenheit dich drücken. Jesus hat den Tod hinter sich gelassen. Gibt es eine Grenze, die härter, unverrückbarer wäre als diese? Und Jesus ist durchgegangen. Weil Jesus tot war und lebt, hat die Hoffnungslosigkeit ausgedient. Gott ist immer da für dich, immer. Nie mehr zweifeln, nie mehr Angst vor dem Leben oder dem Tod. Das ist der Grund, weshalb Jesus auferstanden ist, damit das in deinem Leben Wirklichkeit wird. Zum Schluss noch zwei kurze Gedanken aus diesem Text. Wie kann das denn Wirklichkeit werden? Denn das wieder und wieder zu hören, heißt noch nicht, dass es auch geschieht in meinem Leben. Der erste Gedanke, Matthäus schreibt, da begegnete ihnen den Frauen Jesus. Noch bevor die beiden Frauen also zu den Jüngern kamen, um ihnen zu sagen, dass Jesus nun lebt, trat Jesus in ihren Weg. Und sie fallen nieder und beten Jesus an. Sie sind losgegangen mit Freude und mit Furcht, mit Zittern und mit einer aufkeimenden Begeisterung. Und dann tritt Jesus ihnen in den Weg. Und indem sie niederfallen vor ihm, legen sie alle Schmerzen, alle Enttäuschung, alle Schuldgefühle auch vor ihm nieder. Und dann werden sie frei von der Furcht. Ihr Lieben, man kann die Auferstehungsbotschaft Sonntag für Sonntag, Tag für Tag, Ostersonntag für Ostersonntag hören. Aber dass sie in dir und für dich wahr wird, dass du ergreifst, Jesus ist für mich nicht nur gestorben, er ist für mich auch auferstanden. Dazu braucht es eine Begegnung mit Jesus. Und das Schönste und Größte, ihr wisst es vermutlich allermeist, Jesus sagt, wo zwei oder drei beisammen sind, da bin ich ja da. Wollen wir mal kurz durchziehen, wie viele sind? Ein bisschen mehr als zwei oder drei. Jesus ist also hier. Also wenn dich noch diese Enttäuschung, Schmerzen, Schuldgefühle plagen, wenn du sagst, ja, das klingt mir heute so wie ein bisschen verordneter Jubel, mir ist gar nicht danach, mich zu freuen. Jesus ist jetzt hier, jetzt für dich, um dir zu begegnen, um dir zu sagen, sieh doch her, ich lebe, ich habe den Tod überwunden, sollte mir etwas unmöglich sein? Wenn er vor dir steht, lass dich auf ihn ein. Der zweite Gedanke, wie wird das Wirklichkeit? Jesus sagt zu den Frauen, geht zu meinen Brüdern, sie werden mich in Galiläa sehen. Nun das Erste, ganz ungewöhnlich, dass Jesus hier von seinen Brüdern redet. Das macht er nur an dieser Stelle, Matthäus. Aber was heißt das denn? Jesus spricht von denen als seinen Brüdern, die immer noch hinter verschlossenen Fenstern und Türen sitzen, die in ihrem Selbstmitleid baden, die nicht mehr wissen, wie es weitergeht, die eigentlich alles in Frage stellen, die sich so fühlen, als würden sie wie ein ausgefrorener Waschlappen sein. Meine Brüder, sagt Jesus. Und damit sagt er, ich liebe sie immer noch. Ich halte sie immer noch fest. Ich vertraue ihnen immer noch. Ihre Berufung gilt immer noch. Und nicht nur in diesem Leben, sondern wenn er sagt, sie sind meine Brüder, sagt er, so wie ich auferstanden bin und lebe, so werden auch sie auferstehen und leben. Denn Jesus wird sich von seinen Brüdern und Schwestern niemals trennen. Wir werden ihm gleich sein, wie er ist, sagt Johannes in seinem Brief. Und dann ging es nach Galiläa. Man kann sich ja fragen, Jesus, hättest du nicht in Jerusalem den auch begegnen können? Schreiben ja die anderen Evangelisten auch davon. Warum nach Galiläa? Warum diese Reise in die Vergangenheit? Ja, genau deshalb. Weil das ihre Vergangenheit war. Und weil das noch nicht verarbeitet war. In Galiläa, da waren sie zu Hause. Da sind sie aufgewachsen. Galiläa hat Jesus sie das erste Mal auf seine Reise mitgenommen. In Galiläa hat Jesus über das Reich Gottes gepredigt. Da fing ihr Herz an zu brennen. In Galiläa haben sie die Wunder Gottes gesehen. In Galiläa hat Jesus von seinem Tod und seiner Auferstehung gesprochen. Das ist alles in Galiläa geschehen. Und Jesus sagt den Frauen, meine Brüder sollen dorthin zurückkehren, weil ich ihnen deutlich machen will, dort, wo der Faden zerrissen ist, nehme ich ihn wieder auf. Dort, wo die Hoffnung begraben worden ist, werde ich sie zu neuem Leben erwecken. Dort, wo ihr denkt, das war unser Alltag in der Vergangenheit, dort in dem Vertrauten will ich euch begegnen und Neues schenken. Darum, Galiläa, Neues bricht im Vertrauten auf. Vielleicht kennst du ja für dich so etwas, was du mit Galiläa beschreiben könntest. Anders gefragt, welche losen Enden hältst du heute in der Hand? Welche Hoffnung hast du bereits begraben? Welches Reden Gottes hast du irgendwann einmal beiseite gelegt, weil es in dein Leben nicht passt, viel zu groß oder zu sperrig ist für dich? Dann kannst auch du heute hören, im Vertrauten, in dem, wo Jesus dir begegnet war, dort wird Neues entstehen. Er ist für dich nicht nur gestorben, er ist für dich auferstanden. Amen.